Hallo, ihr Lieben, hallo Kurt, der Sascha ist hier. Ich hätte mal wieder einen Themenvorschlag für den Irgendwasser, aus aktuellem, naja, also zumindest für mich aktuellem Anlass, weil ich mich gerade wieder aus nostalgischen Gründen sehr intensiv damit beschäftige. Und zwar geht es um Windows XP. Vielleicht kannst du ja, Kurt, als ja sehr lange IT-erfahrener und sich jeden Tag mit IT beschäftigender Mensch mal im Irgendwas da vielleicht darauf eingehen, ob und inwiefern man heute noch Windows XP verwenden sollte, darf oder eben auch nicht, gerade in Bezug auf Windows XP ins Internet schicken. Ich habe mir nämlich jetzt tatsächlich eine virtuelle Maschine aufgesetzt, mit Windows XP Professional 32-Bit mit VMware. Und wollte ihr vorhin eigentlich den Internetzugriff wegnehmen, habe ich dann aber vergessen. Aber ich werde wahrscheinlich definitiv dann morgen mal in die Einstellungen der Maschine gehen und ihr den Internetzugriff abkapseln. Wobei das vielleicht auch nicht unbedingt erforderlich ist, weil selbst wenn irgendwelche Viren auf diesen Windows-Rechner, den virtuellen, drauf kämen, dann hätten sie ja wahrscheinlich nur Zugriff auf die Maschine. Aber so ein bisschen Angst hat man ja trotzdem. Deswegen werde ich persönlich wahrscheinlich dem Ding den Zugriff aufs Internet entziehen, zumal es ja für mich wahrscheinlich auch keinen realen Nutzen mehr hat, Windows XP heutzutage noch irgendwie im Internet zu verwenden. Aber ja, nostalgisch ist man ja trotzdem und irgendwie benutzen möchte man das ja. Deswegen, vielleicht kannst du da ja mal drauf eingehen, weil ich habe halt oft gelesen, dass es sehr, 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 sehr unsicher ist, das Ding im Internet zu verwenden. Andere sagen aber, naja, wieso? Ich habe es doch im Internet benutzt und es passiert gar nichts und so weiter und so fort. Du bist da ja sicher mehr im Bilde, vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen drauf eingehen. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine Episode dazu, wenn du Bock hast. Ciao, ciao.
Also dann, lieber Sascha, lass uns mal eine Irgendwasser-Episode zu Windows XP, einem Betriebssystem von Microsoft, machen. Ihr habt die Überlegung und die Frage von Sascha vor dem Intro gehört. Und genauso wie Sascha das macht, das erzähle ich euch zwischendurch ja auch immer wieder im Irgendwasser, sollt ihr das eigentlich auch machen. Ihr sollt mir also bitte Themen, die euch gerade beschäftigen, gedanklich einfach so mal vor die Füße werfen. Wenn ihr das Gefühl habt, im Irgendwasser sind irgendwie die Themen für euch uninteressant, dann seid ihr mit Schuld daran. Denn wie gesagt, mein Angebot an euch ist, alles, was euch gerade beschäftigt, wo ihr euch Gedanken dazu macht und vielleicht euch interessiert, was machen sich andere Menschen dafür Gedanken oder wo ist denen denn dieses Thema vielleicht mal begegnet, das könnt ihr und sollt ihr mir vor die Füße schmeißen und dann mache ich mir da Gedanken dazu. Und das spielt überhaupt gar keine Rolle, welches Thema es gibt. Ich glaube nicht, dass es Tabus oder sowas für mich im Irgendwas ergibt. Ich kann auf jedes Thema eingehen, lasse meine Gedanken drumherum kreisen. Und im Idealfall könnt ihr damit auch etwas anfangen oder auch nicht. Notfalls haben wir einfach schlicht und ergreifend eine Unterhaltungsepisode im Irgendwasser. Ist dann auch nicht schlimm, aber immerhin, es geht dann um ein Thema, das euch gerade beschäftigt und interessiert. Also nutzt die Möglichkeit, die Gelegenheit und werft mir Themen vor die Füße, so wie Sascha das mit dem Windows XP jetzt auch getan hat. Ich mache das jetzt so, wie ich das ja ganz gerne im Irgendwas erhalte. Das heißt, ich gucke zunächst einmal ganz weit in den Rückspiegel. Ich schaue also, wenn ihr mir ein Thema vorschlagt oder ich mich mit einem Thema im Irgendwas beschäftigen soll, in mein Leben zurück, immerhin etwas über ein halbes Jahrhundert. Ich bin 54 Jahre alt und natürlich ist mir Windows XP gleich ab Start begegnet. Das war mitten in meiner Hochzeit sozusagen in der IT. Das heißt, ich habe XP kennengelernt. Da war ich genau gerade im Rechenzentrum in Verden beschäftigt und habe das natürlich als Arbeitsbetriebssystem bekommen und bin umgestiegen von Windows 2000 auf Windows XP dann. Ja, und somit können wir zurückgehen, ganz weit in die Zeit. Windows XP, das ist meiner Erinnerung nach 2001 auf den Markt gekommen. Und ich weiß noch, dass das bei uns ein Büro weiter, da wurde das dann installiert zum ersten Mal und wir natürlich alle neugierig dann rüber ins Büro, unserem Kollegen über die Schultern geschaut und natürlich erstmal so geguckt und gestaunt, neues Betriebssystem von Microsoft. Wie sieht denn das so aus? Was hat sich denn so verändert und getan gegenüber Windows 2000 auf der einen Seite? Das hatten dann die einen, das war natürlich auch in Firmen dann davor im Einsatz. Und bei den privaten Anwendern war dann, entweder hatten die noch ein Windows 98, Windows 98 SE Second Edition im Einsatz oder aber ein Windows Millennium Edition ME. Das waren eigentlich so die beiden unmittelbaren Vorgänger. ME auf der Spieleschiene sozusagen, dem Endanwender zu Hause, der hat dann mehr mit Windows ME Millennium Edition gearbeitet. Und in Firmen und so weiter hat man dann eher mit Windows 2000 gearbeitet. ME mit 98er Vorgängern und so weiter war ein bisschen bunter alles, ein bisschen verspielter. Und das Windows 2000, das sah dann so ein bisschen ordentlicher, geordneter, seriöser aus, so will ich es mal sagen. Deswegen hat man das eben zum Arbeiten benutzt und das andere mehr so zum Spielen. Gut, so, wir gehen aber noch weiter zurück, denn es handelt sich um ein Windows-Betriebssystem und da möchte ich dann auch nochmal den kleinen Sprung zurückgehen. Mir ist diese ganze Computerschiene, was Microsoft betrifft, natürlich zuerst herangetragen mit Microsoft DOS, MS-DOS. Mein erstes MS-DOS, das ich hatte, war MS-DOS 5, ich glaube 5.0 auch wirklich. Und das ging dann ja später auf die 6.22 war, glaube ich, das letzte, wenn ich mich richtig erinnere. Und auf dieses Betriebssystem MS-DOS, Microsoft DOS, das ist ein reines Betriebssystem, wo keine Grafik vorkommt, sondern es ist einfach nur textbasiert, schwarzer Hintergrund und dann eben die Zeichenfarbe und im Prinzip, ja, so wie ihr die Eingabeaufforderung kennt. So war im Prinzip MS-DOS. Und auch die ganzen Befehle und so weiter, die man früher in MS-DOS hatte, sind heute immer noch gültig in der Windows-Eingabeaufforderung. Und alles, was man an Windows-Betriebssystem gestartet hat damals, musste man über MS-DOS starten. Das heißt, man hat den Computer eingeschaltet, das ist dann in Microsoft DOS gestartet und hier konnte man in einer Autostart-Datei einbauen den Befehl, also da hat man erst, wurden die Treiber und so weiter alle mit integriert, das war alles auf DOS-Skripten basierend, auf Batch-Dateien und so weiter und am Ende dieser Batch-Datei, wenn das alles abgerappelt war und der wusste, okay, ich habe eine Maus und ich habe eine Soundcard und das war alles in der Batch-Datei drin, also im DOS drin, dann kam als letztes, konnte man dann in diese Batch-Datei eintragen Win und Win war der Startbefehl für Windows. So, und wer das gemacht hat, das war dann eigentlich so das Typische, dann müsst ihr euch vorstellen, ihr schaltet den Rechner ein, der Bildschirm bleibt schwarz, es rattern jede Menge Textzeugs wirr über dem Bildschirm. Wer sich mit Technik nicht auskennt, der hatte gar keine Ahnung, was macht denn der Rechner da. Naja, wird schon seine Richtigkeit haben. Und ganz unten, ganz zum Schluss, konnte man noch eben schnell sehen, Win wurde noch auf dem Bildschirm ausgegeben und dann hat sich der Bildschirm gelöscht sozusagen, der Text ist verschwunden und dann kam das Windows-Grafik-Logo in der Mitte des Bildschirms zum Erscheinen. Und dann wurde Windows gestartet. Windows war zu dieser Zeit kein Betriebssystem als solches, sondern eine Benutzeroberfläche, die einfach nur in DOS hineingeladen wurde. Das heißt, Windows war eigentlich nichts anderes als ein Programm, das auf MS-DOS arbeitet, läuft. MS-DOS war dann das Betriebssystem und Windows war dann der grafische Benutzeraufsatz, um dieses Microsoft DOS bedienen zu können. Für diejenigen, die mit den Befehlen in MS-DOS gar nichts zu tun haben wollten. Die wollten nicht mit Rennen und so weiter arbeiten, um mal Dateien umzubenennen, sondern die wollten eben mit der Maus mit dem Mausfall auf irgendwas draufklicken, dass das fokussiert war und dann eben im Menü sagen, das möchte ich hier jetzt umbenennen. So, und dann wird man bloß noch gefragt, wie willst du es denn umbenennen? Und dann hat man es eben eingetippt und das, der Benutzeraufsatz Windows hat nichts anderes gemacht, als die eigentlichen Befehle in MS-DOS dann zu tippen für einen, wenn man so will. Das heißt, Windows als Benutzeraufsatz hat dann sozusagen die Dateien in MS-DOS im Untergrund, das hat man nicht gesehen, umbenannt. Oder auch, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ich habe eine Datei in Windows, also da ist ein Symbol, wird irgendwie angezeigt und das verschiebe ich jetzt in den Papierkorb, dann passiert erstmal noch nichts, aber ich leere dann den Papierkorb. Dann müssen ja diese Dateien von der Festplatte gelöscht werden. Und das hat dann auch dieser Benutzeraufsatz von Windows eben gemacht, hat also unter der Haube, unter seiner weißen Oberfläche, das war damals noch alles in weiß, wie Papier eben auszusehen hat, so hatte man sich das damals auch vorgestellt, hat dann der Benutzeraufsatz im Untergrund die Befehle gegeben, das war in dem Fall zum Beispiel dann del von delete und dann eben Pfad und Dateiname musste man noch eintippen und dann wurden die Dateien eben entsprechend gelöscht. Und das hat Windows gemacht, dadurch, dass ich diese Symbole in den Papierkorb gezogen habe und den Papierkorb geleert habe. Das ist für mich als Benutzer, als Anwender natürlich intuitiver, Symbole mit der Maus anzufassen und sie in, über den Papierkorb zu verschieben, Maustaste loszulassen und die Dateien bzw. diese Symbole sind jetzt in meinem Papierkorb auf dem Desktop drin. Und wenn ich dann noch mit dem Kontextmenü oder wie auch immer sage, jetzt will ich den Papierkorb gerne leeren, ich brauche das Zeugs da drin nicht mehr, was ich reingeschoben habe, dann hat Windows für einen, für den Anwender in MS-DOS im Unterbau die DEL-Befehle gemacht, um die Dateien dann endgültig wirklich zu löschen. So, das ist das, wo Windows herkommt und deswegen funktioniert das aus Kompatibilitätsgründen heute immer noch so, wenn man mit der Eingabeaufforderung im Windows-Betriebssystem arbeitet. Das ist immer noch ein ganz normales DOS, was da drin steckt und man kann üblicherweise auch DOS-Programme darin noch laufen lassen. Es ist ein bisschen kniffliger und es gibt bestimmt auch DOS-Programme, die ganz hardwarenahe programmiert wurden, die funktionieren dann tatsächlich nicht mehr. Aber so im Großen und Ganzen kann man über die Eingabeaufforderung immer noch nach wie vor recht alte DOS-Programme, viele davon, laufen lassen. So, mein erstes Windows war also eine grafische Benutzeroberfläche, ein Benutzeraufsatz, so wie ich es euch eben erklärt habe. Und das war in meinem Fall Windows 3.11, das war Windows for Networks. Und dieses Betriebssystem ist oftmals damals in Firmennetzwerken kombiniert worden mit anderen echten Netzwerkbetriebssystemen, so will ich es mal nennen. Also man hat mit Windows 3.11 hat man nie wirklich große Firmennetzwerke abgebildet, sondern hat das dann sozusagen auch hier, weil es ja eben sowieso schon aufgesetzt war, aufgesetzt auf andere richtig gute, vernünftige Betriebssysteme, die sich um das Netz, ganze Netzwerkhandling und so weiter gekümmert haben. Die waren viel pfiffiger. Und da fällt mir zum Beispiel ein, das hatten wir im Rechenzentrum, dass wir das Novel Netware da noch drüber oder drunter vielmehr haben laufen lassen. Und bedient hat man das Ganze dann eben in diesem Windows 3.11 for Networks. Ich kann mich auch noch dran erinnern, als dann Windows 95 auf die Rechner kam. Und das war damals eine Katastrophe bei den Rechnern, die die Anwender dann selbst versucht haben zu installieren, weil das alles nicht wirklich kompatibel großartig war. Als Windows 95 neu rauskam, brauchte dieses Betriebssystem zum ersten Mal eigene Treiber, die nicht zwingend auf MS-DOS basierten und dann vorher schon geladen wurden, sondern jetzt wollte sich Windows 95 selbst um eigene Treiberintegration und so weiter kümmern, obwohl auch Windows 95 das MS-DOS immer noch als Unterbau benötigte. Es ist bloß deutlich weiter noch in den Hintergrund verschwunden, das MS-DOS, aber ganz ohne ging es dann auch nicht. Das steckte sozusagen in dem Windows 95 schon mit drin. So, und hier hatte man dann das Problem, wenn man alte Rechner hatte, dass Windows 95 oftmals verschiedene Hardware-Komponenten nicht richtig mit zum Greifen bekommen hat. Und deswegen hieß es damals eigentlich so, kauf dir am besten einen neuen Rechner mit Windows 95 drauf, dann funktioniert der Krempel gleich. und lass den alten Rechner mit MS-DOS, wie er ist. Das läuft sowieso alles nicht mehr vernünftig. Das Windows 95 ist so ressourcenhungrig. Die Kiste, die du da hast, einen alten 386er oder 486er, der wird so langsam mit Windows 95, das wird dir sowieso keinen Spaß machen, mit dem Ding zu arbeiten. Kauf dir halt irgendwann demnächst mal einen neuen Rechner und dann gleich mit Windows 95 und lass die Pfoten davon, das auf deiner alten Hardware zu installieren. Das war damals so der Rat von den Leuten, die mit der IT arbeiteten und sich damit ganz gut auskannten. Und das ist auch ein Rat, der sich dann im späteren Verlauf immer weiter so hingezogen hat. Das heißt, man hat ganz oft so als Rat gegeben, noch später auch beim Umstieg auf andere neuere Windows-Systeme, lass die Finger davon, das irgendwie zu versuchen, auf deinem alten Kasten da irgendwie zum Laufen zu bringen, sondern kauf dir lieber einen neuen und dann hast du Ruhe, dann funktioniert das Zeugs wenigstens. Und in gewisser Weise stimmt das insofern, dass man sich damit natürlich auch Probleme und Ärger so ein bisschen vom Hals schaffen kann, weil man immer damit rechnen muss, wenn man ein Betriebssystem selbst auf seinen Rechner installiert, dass halt auch irgendwas nicht richtig funktioniert, dass irgendwelche Geräte nicht richtig erkannt werden, dass Installationen von Treibersoftware daneben geht, dass Konfigurationen nicht richtig funktionieren, nicht richtig greifen und so weiter und so fort. Und da kann man sich eben Probleme und ein bisschen Ärger einhandeln. Diejenigen, die sich gut auskennen, die können das dann in den Griff bekommen. Der normale Endanwender hat oftmals dann Probleme gehabt. Und deswegen war es für solche Menschen eigentlich praktischer, beim nächsten Rechnerkauf dann eben automatisch ein neueres, aktuelles Betriebssystem mit einzukaufen. Nach Windows 95 und verschiedenen Revisionen, Windows 95 B und C kamen noch mit auf den Markt, dann ging das mit Windows 98 los und das war eigentlich so das erste elegantere Windows sozusagen, wo man das Gefühl hatte, das geht dann auch so in die Richtung, die wir heute immer noch so kennen. Das war eigentlich so ein bisschen mit Windows 98 für mein Empfinden jedenfalls eingeführt. Wenn man heute sich aus heutiger Sicht ein Windows 95 anschaut, dann wirkt das wirklich uralt backen und man fragt sich wirklich wieder, was damit habe ich gearbeitet. Und bei Windows 98 habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das war so das erste Mal, dass ich es mag, ja, das ist so ein bisschen, wie ich es kenne. Ist noch ein bisschen rudimentär, aber so kenne ich es ungefähr bis heute hin. Es kam eigentlich so mit Windows 98 für mein Empfinden jedenfalls hinein. Und Windows 98 lief auch dann deutlich stabiler als Windows 95, ist aber auch ganz klar, da hat man dann die ganzen Probleme und Fehler, die Kinderkrankheiten von Windows 95 auf dem Schirm gehabt, konnte da mit Windows 98 eben nachlegen und dann wurde das deutlich stabiler. War aber immer noch nicht super stabil. Es gab ganz viel, wir sind immer noch zu Zeiten zugange, wo Spiele und so weiter immer noch auf Microsoft DOS liefen. Man musste also immer noch aus Windows 98 eigentlich im Prinzip Spiele installieren, die dann letzten Endes über DOS funktionierten. Und die haben so manches Mal das Betriebssystem zu Fall gebracht. Also, dass man wieder den guten alten Bluescreen hatte und das System einfach abgestürzt ist. Das wurde ein bisschen stabiler mit der Second Edition von Windows 98. Und dann gab es ein Windows ME, Millennium Edition. Zur Jahrtausendwende sollte das eigentlich so sein. Und hier passierte etwas, als Windows Millennium Edition rauskam, denn es gab dann plötzlich, wir sind hier immer noch zugange, dass hier nur die Endanwender berücksichtigt wurden, also Multimedia gab es mehr und Spiele und so weiter liefen alle darüber, wir reden von Windows 95, 98 ME, aber in Firmennetzwerken hat man immer noch das Gespann gehabt, MS-DOS plus Windows 3.11, Windows for Networks obendruf. Und das war das Gespann in Firmennetzwerken. Das heißt, für die Unternehmen gab es dann gar keine moderneren Betriebssysteme. Da hat man immer noch das alte, gute, zuverlässige benutzt. Das lief dann allerdings hochstabil. Also Windows for Network, Windows 3.11, ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie mal, dass ich mich erinnere, dass da irgendwas abgestürzt ist oder so. Konnte es eigentlich aber ja auch nicht, weil war einfach nur ein Stückchen Software, das auf MS-DOS gelaufen ist. Das heißt, es wäre einfach nur das Betriebssystem, nicht das Betriebssystem, sondern das Programm, Windows als Programm wäre abgestürzt. Das Betriebssystem, MS-DOS, wäre darunter weitergelaufen, hätte nichts passieren können. Das Betriebssystem MS-DOS war wirklich absolut stabil, ist aber auch kein Kunststück, weil besteht eben nur aus kleinen einzelnen Programmen, die jeweils immer nur eine Funktion haben. Das kann man sehr sauber programmieren. Da gab es also relativ wenig Probleme damit. Das ist einem nicht irgendwie um die Luft geflogen, sondern hier hat man eher das Problem gehabt, dass irgendwelche Treiberkonfigurationen für irgendwelche Hardware nicht funktionierte. Ja, aber wir haben jetzt auf der einen Seite ein richtig modernes, schönes, schickes Betriebssystem mit Multimedia-Fähigkeiten, mit ersten Internetfähigkeiten und so weiter auf für Endanwender mit Windows 95, 98 ME. Aber die Firmennetzwerke, da tat sich nichts. So, und das änderte sich, als Windows Millennium Edition auch rauskam. Für die Endanwender kam nämlich auch, ein bisschen zeitlich verzögert, Microsoft Windows 2000. Und das war der Nachfolger von dieser ganzen NT-Schiene. Also dieses ganze Windows 3.11 for Networks, diese Windows für Netzwerk, für Firmen, für Unternehmen, für seriöses Arbeiten, so will ich es mal nennen, das war alles jetzt plötzlich in Windows 2000 drin. So, und dann hatten wir sozusagen auf dualer Schiene, die Endanwender haben mit ME oder 98 weitergearbeitet, beziehungsweise hauptsächlich gespielt, Multimedia gemacht und so weiter und so fort. Und in Firmen und Netzwerken und so weiter kam dann Windows 2000 herein. Und jetzt hatte Microsoft nach wie vor immer noch das Problem, dass sie zwei verschiedene Betriebssysteme eigentlich entwickeln mussten. Nämlich auf der einen Seite diese ganze NT-Betriebssystem-Schiene für Firmen, für Unternehmen, was einfach stabil laufen musste. Da konnte man nicht die ganze Zeit, ach, ist wieder abgestürzt, Bluescreen, muss sich irgendwie der IT-Administrator wieder drum kümmern. Das geht so nicht. Also brauchte man hier ein absolut maximal stabiles Betriebssystem mit vielleicht anderen Nachteilen. Das war dann natürlich wieder lange nicht so kompatibel zu irgendwelchen Spielereien, Multimedia und so weiter. Das hat sich da dann ein bisschen schwerer getan. Das war wirklich ein reines Arbeitsbetriebssystem. Und eben den Endanwendern mit Windows ME auf der anderen Schiene. Und das macht natürlich alles doppelt und dreifach Arbeit für Microsoft. Und deswegen haben die natürlich dahin zielend gearbeitet, ein Betriebssystem zu pflegen, vorzuführen für alle. Für Unternehmen, damit man damit vernünftig arbeiten kann. Und für Spieler und Multimedia-Menschen, die da irgendwie zu Hause damit rumfummeln wollen, aber auch natürlich mal ein Word und Excel laufen lassen wollen. Und da brauchte man im Prinzip dann ein Betriebssystem. Und deswegen kam dann kurze Zeit später, ich kann mich also irgendwie noch so erinnern, wir hatten wirklich Windows 2000 in einem Jahr, ich glaube im darauffolgenden Tag, Jahr, war dann wirklich Windows XP plötzlich, stand das vor uns. Und das war also eine relativ kurze Entwicklungsphase. Ich könnte mir vorstellen, dass Windows 2000 so eine Art Zwischenschritt einfach nur war. Das heißt, dass Microsoft eigentlich an Windows XP gearbeitet hat, wollte aber nicht mehr ewig mit diesem alten 3.11 da rumfummeln und haben dann einfach gesagt, okay, wir schmeißen dieses Windows 2000 als Zwischenschritt. Wir haben XP als Ziel, daraufhin arbeiten wir. Aber das Betriebssystem ist jetzt so weit in Ordnung, dass wir es rausschmeißen können. Und so kam eigentlich Windows 2000. Ich weiß, dass damals sehr viele sehr gerne mit Windows 2000 gearbeitet haben. Und ich komme deswegen auf diese Idee, weil zwischen Windows 2000 und Windows XP die Unterschiede relativ gering sind. Das heißt, wenn wir ein Windows XP sehen und dann mit einem Windows 2000 arbeiten, sind die Unterschiede nicht so gravierend groß. Das sind dann so Schritte wie vielleicht zwischen Vista und Windows 7 oder so. Und deswegen vermute ich mal, dass Microsoft dieses XP immer als Ziel hatte, darauf hingearbeitet hat. Und die haben dann sozusagen in der Endanwenderschiene so ein bisschen das Design und so weiter, haben sie alles ein bisschen, dass das schick und modern aussah. Das war dann in der Endanwenderschiene bis hin zu Millennium Edition. Und dieses, wir wollen hier aber stabil mit diesem Betriebssystem vernünftig arbeiten können, das kam dann eben über diese NT-Schiene, über Windows 2000 in XP rein. So, und dann sind beide Schienen sozusagen im selben Ziel gemündet, nämlich Windows XP. Und jetzt sind wir endlich dorthin, wo wir hinkommen wollen. Das ist das, was wir dann mit Windows XP auf den Markt bekommen haben. Microsoft Windows XP gab es als Home Edition und als Professional Edition. Und da hat man also dann doch noch wieder diese Unterschiede so ein bisschen herausgearbeitet. Ganz klar, die Home Edition war dann für die Endanwender zu Hause gedacht. Die brauchten einfach nur Multimedia. Dann kam das auch so langsam, aber sicher ja alles, das Internet immer mehr wurde. Wir sind jetzt zu Zeiten zugange, als in jeder Zeitschrift, egal welche Zeitung, ob es eine Fernsehzeitung war oder eine Computerzeitung, überall waren diese kostenlosen AOL-CDs drinne, dass man dann 30 Tage kostenlos Internet damit hatte und so weiter und so fort, beziehungsweise Stunden waren das dann. Ja, das heißt, hier waren auch so die Anfänge mit Modem und dass ich im Internet surfen konnte, dass es Browser gab, die sich zum ersten Mal auch wirklich Browser nennen durften. Und mit Windows XP war das eben so, dass man die Home Edition für zu Hause hatte, Professional dann in erster Linie auf Netzwerken und so weiter in den Firmen. Haben sich natürlich im Verlauf der Zeit hat sich das so ein bisschen alles immer mehr vermischt. Das heißt, zu Hause wurde dann auch immer mehr Windows XP Professional und so benutzt. Je nachdem, an was man irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, günstiger rangekommen ist. Ich kann mich auch erinnern, dass früher viele Leute gekrackte Versionen und so weiter genommen haben, dass sie also ein Windows XP Pro sich installiert haben, obwohl sie es nicht gekauft haben und so weiter und so fort. Das ging damals noch relativ einfach. Die Dinger waren im Umlauf. Es gab Lizenznummern, die man eintippen konnte und dann ist diese Version ständig damit gelaufen. Das heißt, Microsoft hatte Produktkeys, die mit jedem Windows irgendwie so funktionierten, dass das dann aktiviert wurde. Das hatten sie natürlich für interne Zwecke haben wollen, haben die mit eingebaut und dann hat sich das aber irgendwann natürlich rumgesprochen und dann konnte man im Prinzip ein Windows auch installieren, ohne dass man jetzt speziell Produktkeys dafür kaufen musste. Da gab es auch alles. Mit Windows XP kam ganz viel Multimedia und wir haben jetzt natürlich auch das fällt jetzt weg, dass man unterschiedliche Treiber entwickeln muss. Also ich habe ja gesagt, zuerst war das ja so mit auf der MS-DOS-Schiene mussten Treiber immer noch ganz viel konfiguriert und installiert werden. Auch wenn man es eh über Windows schön installiert hat, ist ganz oft noch, dass auf MS-DOS noch Basis was gemacht wurde, Einträge gemacht wurden, etc. Und mit Windows XP hatte man jetzt ein Betriebssystem für alle. Und hier hat sich dann auch alles draufgestürzt, was Hardware gebaut hat. Das heißt, wir haben dann hier endlich ein Betriebssystem, wo man definitiv immer auch Treiber bekommen hatte. Man konnte sich also entweder als Heimanwender professionellere Hardware kaufen, die eigentlich für Unternehmeneinsatz eher so gezielt waren und konnte die für zu Hause aber jetzt auch nutzen, weil die Treiber waren eben verfügbar und alle haben dasselbe Betriebssystem benutzt. Und genauso andersrum, manch Unternehmer wird sich gesagt haben, wir können hier ein bisschen Geld sparen, da brauchen wir jetzt nichts Professionelles, da kaufen wir uns was eigentlich für den Heimanwender gedacht ist und haben auch hier die Treiber, die auch für unser Betriebssystem dann funktionierten. Es war also definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Deswegen hat Microsoft Windows XP sich auch innerhalb kurzer Zeit sehr weit verbreitet. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals noch vielleicht ein, zwei Jahre an meiner Millennium Edition festgehalten habe. Einfach weil ich es im Einsatz hatte, damit zufrieden war und weil es bei mir, das Windows ME, stabil und zuverlässig lief. Deswegen hatte ich gesagt, ich habe jetzt noch keinen gezielten Grund, auf XP zu wechseln. Ich habe also im Rechenzentrum, in meinem Büro, habe ich mit Windows XP dann gearbeitet, zu Hause allerdings dann mit der Windows Millennium Edition. Und irgendwann bin ich dann aber auch natürlich umgestiegen, so wie viele andere auch. Und dieses Windows XP ist eben dann das erste Windows-Betriebssystem geworden, was wirklich flächendeckend überall zum Einsatz kam. Egal ob in Firmen oder bei Endanwendern. Und somit gab es dann eine Marktdurchdringung, ich weiß nicht, jenseits der weit über 90% aller Computer liefen mit Microsoft Windows. Apple hatte zu dem Zeitpunkt fast gar nichts mehr zu melden. Das kam dann so, ja, ein bisschen später, als Steve Jobs zurückkam und dann erstmal ausgemistet hat, den ganzen Krempel, den Apple ohne ihn da auf den Markt geschmissen hat, was alles mehr oder weniger wenig tauchte und hat dann ja auch das Design mit reingebracht und dann fingen auch Leute wieder an, sich wieder Apple-Geräte zu kaufen, Apple-Computer. Und bis dahin hatte Microsoft einfach die Oberhand dann gehabt. Und das war, Windows XP war ein großer Sprung für Microsoft mit. Ja, es hat dann ja auch noch eine ganze lange Weile gedauert. Und zwar sollte ja dann als nächster Nachfolger für Windows XP sollte ja Windows Vista kommen. Und hier hat Microsoft seinem Betriebssystem Nachfolger, dem Vista, einige Hürden mit auf den Weg gegeben. Die hatten sie selber wahrscheinlich so nicht eingeplant. Und zwar wollte man einerseits dieses ganze Rechteproblem mal in das Betriebssystem eingießen. Das hat man mit Vista gemacht. Das war eine absolute Katastrophe. Sie wollten also verhindern, dass man ständig, es gab damals jede Menge Raubkopien, egal ob im Musikmarkt oder im Videomarkt. Man konnte DVDs einfach so kopieren und rippen. Man konnte Musik-CDs einfach so kopieren wie doll und verrückt oder sich aus dem Internet Musik rausholen. Wir hatten damals mit Napster und Kazaa und wie die Dinger alle hießen, Tauschbörsen, wo man dann Musik ausgetauscht hatte. Und das ging da richtig heiter her. Man hat da ganz viel, ganze Alben und so weiter, hat man zu dem Zeitpunkt tatsächlich nie mehr gekauft, sondern übers Internet runtergeladen. Dann ging das Ganze ja auch los mit den ganzen Anwaltswellen, dass man dann ganz schnell ganz arge Probleme bekommen hat. Natürlich haben auch die, die dir solch eine Software, Edonkey, Kazaa, Napster, wie sie alle hießen, haben natürlich auch fürchterlich was auf den Sack bekommen von der ganzen Medienindustrie. Und Microsoft wollte für die Medienindustrie eigentlich was Gutes tun und Windows so abdichten, dass man da nicht mehr rankam, um sich einfach nicht mehr so schnell Kopien zu machen. Und das hat man gemacht, indem man überall dort, wo man mit einer Mediendatei arbeiten musste, beispielsweise im Grafikchipsatz, wenn man da eine Videodatei bearbeiten wollte, dann wurde die entschlüsselt, im Grafikchipsatz bearbeitet, dann verschlüsselt, übertragen von dem Grafikchipsatz über den Bus des Computers rüber zum Prozessor, weil der damit was machen musste. Der musste das Ganze dann wieder entschlüsseln, konnte dann mit dem Inhalt wieder arbeiten. Und wenn das weitergegangen ist, keine Ahnung, wenn er irgendwas an die Soundkarte weitergeben musste, hat er das wieder verpackt, wieder verschlüsselt sozusagen, ging das an die Soundkarte ran. Der Computer hatte im Prinzip die meiste Zeit mit dem End- und Verschlüsseln zu tun, auf den Wegen intern im Computer, wenn mit diesen Mediendateien gearbeitet werden sollte. War eine absolute Katastrophe. Vista war, als es rauskam, so ressourcenfressend, dass man das Gefühl hatte, jeder Computer, und sei ja noch so hochleistungsfähig und noch so neu und modern, war brachial lahmarschig. Durch dieses ganze Verschlüsseln, Entschlüsseln innerhalb des Computers. Nur damit der Anwender bzw. Softwareentwickler nicht mehr die Möglichkeit haben, an irgendeiner Stelle zwischenzugrätschen und sich die Medien sozusagen gefügig zu machen, die Rechte rauszubekommen und die Mediendateien kopierbar zu machen. So, das war ein Problem. Und es gab dann auch sehr viele Abstürze, wahrscheinlich auch durch dieses ganze Ver- und Entschlüsseln und so weiter. Und ich glaube, bei den Treibern hat Microsoft auch eine ganze Menge gemacht. Man konnte nicht einfach so die Windows XP-Treiber immer so rübernehmen in das Windows Vista. Das heißt, mit Windows Vista hatte man jetzt wieder ein Betriebssystem, was Murks war. Und zu der Zeit hat sich das dann auch so ein bisschen in den Köpfen festgesetzt, dass Microsoft immer ein Betriebssystem macht, das ist Mist, das kannst du auslassen, benutzt einfach dein altes weiter und dann das nächste ist wieder ein gutes und dann kommt wieder ein schlechtes und wieder gutes und immer so weiter. Das hatten die Leute deswegen im Kopf, weil sie gesagt haben, Windows Millennium Edition, Windows 2000 war Murks, das war nur so ein Zwischending, obwohl das natürlich nicht für alle galt. Ich sag ja, ich war auch mit meiner Millennium Edition völlig zufrieden. Lief stabil, war alles gut. War aber reiner Zufall. Andere waren fürchterlich am Schimpfen über dieses wackelige Betriebssystem. XP war dann das erste richtig gute Betriebssystem wieder. Und dann kam eben Windows Vista und das war Murks. Das war ein wirklich schlechtes Betriebssystem. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, musst du einfach aussitzen und warten auf das nächste Betriebssystem. Dann kam Windows 7. und Windows 7, das wisst ihr dann auch wieder, diejenigen unter euch, die schon längere Zeit mit Computern und mit Windows arbeiten. Windows 7 war dann wieder eines von den guten Betriebssystemen. Das haben viele unter euch lange Zeit benutzt, auch stabil und ordentlich und gut. Das war dann wieder das Gute. Wenn ihr euch dann wieder zurückerinnert, das nächste war natürlich wieder Windows 8, war wieder totaler Murks. Gab es wieder verschiedenste Probleme. Allen voran wollte Microsoft unbedingt das ganze Betriebssystem komplett mal außer Gefecht setzen, so wie man es kannte. Denkt an die ganze Kachelstruktur, das ganze komplette Startmenü war weg, der Startbutton war weg. Nee, für niemand war dieses Betriebssystem mehr so bedienbar, wie er Windows kannte, sondern er hatte bloß noch einen riesen Bildschirm mit riesen fetten, hässlichen Kacheln drinne und da sollte er drauf rumklicken. War auch so, dass Microsoft gedacht hat, jetzt kommen hier die ganzen Notebooks mit Touchscreen und Tablet-Computer und so weiter und so fort. Meine Güte, da müssen wir doch irgendwas haben, dass man es nicht mehr mit der Maus bedienen muss, sondern dass man es mit dem Finger bedienen kann. Deswegen diese ganze Kachelgeschichte. Da hat sich Microsoft dann ja drauf eingeschossen. Und die Leute, die mit dem Windows arbeiten wollten, haben gesagt, was soll ich denn hier mit dem Mist tun? Wo sind meine Programme denn alle hin? Die sind doch jetzt gar nicht in diesem Kachelmenü drin. Wie soll ich denn meine Programme starten? Die wussten es nicht, wie das geht. Und das Startmenü war nie einfach nicht mehr da. Und deswegen waren die Leute dann da wieder am Schimpfen. Also auch hier Windows 7 gutes Betriebssystem, Windows 8 schlechtes Betriebssystem. Naja gut, und dann gab es wieder Windows 10, das war dann wieder das Gute. So kam dieses mit diesem Ping-Pong-Betriebssystem von Microsoft im Kopf, in vielen Köpfen, kam dadurch zustande. Ja, was kann ich euch noch sagen über Windows XP? Windows XP war jetzt zum ersten Mal auch besonders vielseitig. Ich habe ja schon erzählt, das Gute war, dass es für jeden Mist Treiber gab und somit konnte man auch Maschinen in sich bauen, die eigentlich als Computer gar nicht verkauft wurden. Beispielsweise gab es jetzt plötzlich an den Tankstellen dieses ganze System bestehend aus Zapfsäulen und so weiter. Und letzten Endes war in den Zapfsäulen drin, lief dann letzten Endes auch nur ein Windows XP. Das hat man da eingebaut. Es gab ganz viele Tankstellen, die mit Windows XP tatsächlich funktioniert haben. An verschiedenen Stellen konnte man das dann beobachten. Genauso wie Geldautomaten. Gab dann plötzlich ganz viele Geldautomaten, die im Unterbau Windows XP mit drin hatten. Und es gab auch für die Endanwender ganz viel auf XP-Basis. Sowohl Spielekonsolen wie die Xbox, als aber auch Multimedia-Maschinen, sowas wie digitale Medienboxen, Setup-Boxen, alles mit Windows XP drin, weil Windows XP auf der einen Seite immer noch einigermaßen hardware-schonend war, also ressourcenschonend, das brauchte nicht viel und auf der anderen Seite lief es sehr stabil und es gab für alles mögliche Treiber und Treiber waren auch von der Entwicklung, von der Hardware-Entwicklung her und so weiter, waren jetzt nicht so schwierig zu machen für dieses Betriebssystem. Deswegen war das ein wirklich Hans Dampf in allen Gassen, was das Windows XP angeht. Das haben wir so später nie wieder gehabt. Und davor, früher, hatten wir es eben auch nicht. Das war Windows XP, was überall mit plötzlich zum Einsatz kam. Sonst ist ja üblicherweise, dass man überall ein Linux drin hat. Und hier war es zum ersten Mal, dass man auch Windows mal für andere Geräte benutzen konnte. Wie gut das dann lief, ist eine andere Sache. Ich hatte beispielsweise von der Firma Medion gab es einen Digitainer und ich weiß noch, der wurde im abendlichen Verkaufsfernsehprogramm wurde der gezeigt und natürlich für mich als Technik-Nerd, da gab es sowas überhaupt noch nicht, habe ich bloß gedacht, boah, was für eine geile Kiste, die kann Fernsehen, ich habe einen digitalen Videorekorder, ich habe ein Gerät, was im Netzwerk Musik bereitstellen kann, da kann ich meine ganze Musik draufpacken. Es kann alle möglichen CDs und DVDs abspielen. Ich kann Speicherkarten reinstecken und mir Fotos angucken in der Diashow. Ich kann damit Radio hören und. Das war alles in einem Kasten drin. Das war der Digitainer von Medion. Das war so ein All-in-One-Teil drin. Da war wirklich alles gab es da einfach drin. Bedienbar mit einer normalen Fernbedienung, die aber auch schon ziemlich kniffig gebastelt war. Die hatte so ein Scrollrad drin. Das konnte man mit dem Daumen nach oben und unten scrollen, sodass man sich durch Menüs durchscrollen konnte. Und wenn man das ausführen wollte, konnte man diesen Scrollbutton drücken, nach unten drücken. Dann hatte man sozusagen wie, als wenn man die Enter-Taste drückt. Und das war eben so ein Digitainer. Und da konnte man natürlich nichts davon sehen, dass es ein XP im Hintergrund war. Man konnte also auch das Aussehen von Windows XP komplett anpassen und verändern. Es war also wirklich mal wirklich ein richtiges Bastler-Betriebssystem von Microsoft, mit dem alles Mögliche ging. Treiber, sage ich ja, perfekt, alles ideal umgesetzt. Und deswegen war das eigentlich ein total cooles Betriebssystem. Ich habe hier bei mir noch ein Handy, also ein Smartphone, auf das ich ein Windows XP installiert habe. Das war ursprünglich, was haben sie denn da drauf gehabt? War da ein Windows CE drauf? Das war, da war noch so ein zu Windows kompatibler Prozessor drin. Das war also kein ARM-Prozessor drin. Und dann habe ich gesehen, dass man da XP drauf zum Laufen bringen konnte. Es war extrem knapp gerechnet, alles war, hatte viel zu wenig Speicher. Es war also kein schönes Arbeiten mit dem Ding und natürlich manches funktionierte auch nicht richtig. Beispielsweise der Touchscreen ging dann gar nicht. Musste man also Tastatur und so weiter, musste man anders machen. Also der Touchscreen, der funktionierte auf den Dingern auch gar nicht. Aber nur, dass ihr mal seht, auf einem kleinen Smartphone, wir sind hier zu Zeiten, wo vielleicht so ein 3-Zoll Bildschirm oder so war da nur drauf. Und da lief aber für mich dann Windows XP drauf, das ich da drauf hatte. Und es gab Tablet-Computer mit einem Windows XP drauf. Es gab eben diese Digitainer, Medien, Setup-Boxen und so weiter mit einem XP drauf, wo man gar nichts davon gesehen hat, dass das ein XP ist. Es gab Spielekonsolen mit einem XP drauf und. So, also, man sieht schon, XP war vielleicht das flexibelste und interessanteste Betriebssystem, was Microsoft überhaupt auf den Markt gebracht hatte. Wer also heute sagt, das ist ein altes Ding und das braucht kein Mensch mehr, sollte sich das dann doch ein bisschen vor Augen führen, dass Microsoft mit Windows XP ganz viel eingeführt hat in den Markt und ganz viel man damit machen konnte. Das ist ein sehr ich will nicht ressourcenschonend sagen, das war es damals auch nicht, aber ein relativ gut verwendbares Betriebssystem für alles Mögliche war. Das merke ich auch, wenn ich programmiert habe mit Windows XP, stand mir im Prinzip alles zur Verfügung. Ich konnte jede Stellschraube in Windows erreichen, konnte also programmiertechnisch mit meiner Softwareentwicklung, konnte ich mit Windows XP alles machen, was ich wollte. Beliebig. Da hat natürlich auch kein Defender dazwischen gegrätscht oder sowas, was gesagt hat, oh hier, du greifst hier auf eine Systemdatei zu mit diesem Programm. Ja, das geht natürlich nicht. Das kann ja gefährlich sein. Weiß denn ich, was du hier vorhast? Also grätsche ich mal mit dem Defender mit irgendeiner Software dazwischen. Und bei XP hatte man als Programmierer diese ganze Problematik noch nicht. Da mussten Programme auch noch nicht signiert sein, damit sie problemlos durchliefen. Auch beim Herunterladen und so weiter, dass man dann Warnmeldungen und so weiter bekam. Das war alles in Windows XP nicht. In Windows XP funktionierte ganz einfach nur. War aber eben natürlich auch entsprechend riskant, es zu benutzen. Denn was ich programmieren konnte, können natürlich alle anderen, die was Böswilliges programmieren, ganz genauso tun. So, und jetzt kommen wir nämlich schon langsam in diesen ganzen Sicherheitsbereich hinein. Das ist das, was dich, Sascha, vielleicht am ehesten interessiert. Kurze Anmerkung noch. Ich habe schon eben erzählt, Vista war der eine Grund, warum die Leute viel länger auf XP gearbeitet haben, als Microsoft lieb war. Microsoft wusste, dass XP ein Sicherheitsproblem war. Bot-Netzwerke da draußen und so weiter haben sich sehr gern aus XP-Rechnern zusammengesetzt. Und Microsoft hatte also ein stinkendes Betriebssystem, so würde man das in der IT nennen, wo einfach damit gemeint ist, dass man es leicht angreifen konnte und zu Botnetzwerken zusammenbauen konnte und dann natürlich auch fernbedienen. Da konnte man also im Internet Angriffe und so weiter auf bestimmte Server machen mit Zombie-PCs, die eben ein XP hatte, was man im Hintergrund ansteuern konnte, wo der Anwender noch nicht mal was davon gemerkt hat. Und Microsoft hätte am liebsten das Ganze ausgetauscht, haben bei Vista über die Stränge geschlagen. Ich habe euch eben erzählt mit diesem ganzen Fair- und Entschlüsseln. Das heißt, mit Vista wollte man eigentlich ein hochsicheres Betriebssystem, ein hochsicheres Windows machen. Und das, was man im XP alles geschludert hatte, was man falsch gemacht hatte, wollte man mit Vista dann richtig umso sicherer machen. Was in XP zu wenig ist, ist in Vista viel zu viel drin gewesen. So, und Vista war das eine Problem, dass die Leute nicht dran gehen wollten, weil die Rechner damit schlechter liefen und es zu anderen Problemen kam. Und das andere, was passierte, wir sind jetzt in einer Zeit, als Asus mit dem EPC auf den Markt kam, was das erste Netbook war. Netbooks waren damals, das war die Besonderheit, kleine, handliche Mini-Notebooks, die sehr günstig, sehr preiswert waren, womit man aber schon im Prinzip alles erstmal grundlegend das machen konnte, was man mit einem großen Notebook auch tun konnte. Und da haben sich ganz viele gesagt, entweder so als kleines, handliches Zweitgerät, oder aber viele haben sich auch gesagt, oh, das reicht mir eigentlich, was das kann. Ich brauche gar kein teures Notebook oder einen großen PC, Tower-PC, brauche ich alles nicht mehr. Mir reicht eigentlich so ein kleines Netbook völlig aus. Das Problem war nur, dass diese Netbooks hardware-seitig so schmalbrüstig waren, dass ein XP noch nicht mal darauf lief. Das heißt, wir haben hier mit Netbooks gearbeitet, die einen Arbeitsspeicher von einem, vielleicht 2 GB allerhöchstens hatten. Und da waren dann natürlich Festplatten eher drin. Und die waren dann auch sehr, sehr klein. Und da konnte sich ein Windows XP eben nicht vernünftig breit drauf machen. Das war also nicht so ganz einfach. Und deswegen hat Asus auf seinem EPC ein Linux benutzt. Und es haben dann ganz viele, weil dieses Asus EPC-Ding, das haben eben sehr viele gekauft. Das heißt, das war so ein Kassenschlager dann. Und dann haben sich ganz viele Hersteller gesagt, ups, was Asus kann, das können wir doch auch. Dann bauen wir eben auch solche günstigen Netbooks. Die werden ja unter den auf den Ladentischen quasi weggerissen. Reißen sich die Leute förmlich unter den Händen gegenseitig weg. Müssen wir auch bauen, sonst vergeht uns der Markt hier. Der geht an uns vorbei. Wir wollen von diesem Kuchen auch was mitnehmen. Und dann haben die auch Netbooks gebaut, die im Prinzip genauso waren, mit ebenfalls einem Linux drauf. Dann ging es auch gleichfalls los, da gab es noch One Netbook for Child oder irgendwie solche Dinge gab es, glaube ich, noch alles. Das heißt, dass man in Drittländern, Indien, Afrika und so weiter, dass man da immer geschaut hatte, wie können wir denn da den Computer hinbekommen, dass wirklich alle Menschen weltweit mit Computern arbeiten können und nicht nur diejenigen, die es sich leisten können. Wir sind ja immer noch bei Zeiten zugange, wo ein Computer durchaus auch noch Geld gekostet hat. Da hat man dann drauf gespart oder geguckt, wo kriege ich denn vielleicht mal einen Schnapper her. Denkt an die langen Warteschlangen früh morgens, wenn Aldi wieder einen neuen PC im Sortiment hatte und den dann einfach mal mit vertickt hatte. Da sind die Leute morgens Schlangen davor gestanden, dass der Aldi aufmachte, Lebensmittel-Discounter, und haben sich dann gegenseitig gekloppt um die Rechner, die dort zu haben waren. Und das heißt, wir haben hier eine Zeit, wo Computer einfach, ich will nicht sagen Luxusartikel waren, aber doch immer noch relativ teuer. Und das konnte sich natürlich nicht jeder weltweit leisten. Also hatte man, dadurch, dass diese Netbooks eben recht günstig hergestellt werden konnten, trotzdem alles konnten, was man mit dem Computer machen wollte, haben die Dinger sich sowohl bei uns gut verkauft als Zweitgerät oder weil man sich gesagt hat, es reicht mir eigentlich, ich bin nicht so der Computerfreak und ich sehe aber ein, dass man vielleicht dies und das mal machen möchte, vielleicht mal im Netzwerk was surfen oder ein bisschen Multimedia spielen oder dann doch mal einen Text schreiben, aber das kann man ja alles mit den Dingern, ist ja kein Problem. Und dann hat das eben vielen ausgereicht. Und in Staaten, wo das Geld eben nicht so locker saß in der Bevölkerung, die konnten sich dann plötzlich auch solche günstigeren Rechner dann mal eher leisten. Und auch da hat man eher noch weiter nach unten gearbeitet. Dann gab es plötzlich keine Farbbildschirme mehr, sondern hat man noch Monochrombildschirme eingebaut, dass man möglichst ein Gerät hatte, was im zweistelligen Dollarbereich gekostet hat, sodass sich wirklich jeder auch in anderen Ländern einen Computer leisten konnte. War dann auch kein Akku mit drin und so weiter. Also man hat an allem gespart, was irgendwie ging, nur dass man die Dinger bezahlbar bekam. Ja, und das funktionierte alles nicht mit einem Windows Vista. Also selbst XP war gerade so mit Ach und Krach auf solchen Geräten lauffähig. Man konnte es immerhin installieren, lief aber nicht wirklich gut. Aber ihr wisst, wie schnell das in der IT vorangeht. Das heißt, die Hardware hat sich natürlich immer weiterentwickelt, ist leistungsstärker geworden innerhalb von Monaten. Jedes Jahr hat es sich, man hat früher so gesagt, jedes Jahr verdoppelt es sich. Das ist sicherlich dann schon langsam mal geworden. Aber trotzdem, die Sprünge waren doch sehr enorm. Und somit wusste Microsoft, okay, nächstes Jahr, wenn wir mit Windows XP auf den Netbooks blieben, dann würde uns der Markt nicht weggehen. Die Leute sind Windows gewohnt und im Moment kaufen die sich alle Netbooks mit Linux drauf. Und wenn die jetzt merken, ach guck an, mit einem Linux kann man eigentlich auch ganz gut arbeiten, wenn die sich daran gewöhnen, das war Microsoft auch klar, dann sind wir unseren Windows-Markt los. Also, was machen wir? Wir verlängern die Update-Frist von Windows XP und überarbeiten das Windows Vista nochmal. Dass das vernünftig, dass man da besser mit arbeiten kann. Und so kam das nämlich, dass Windows XP gleichfalls auch das Betriebssystem von Microsoft war, was am längsten im Einsatz war. Was also am längsten mit Updates und so weiter, mit Service Packs gepflegt wurde. Das war also einmal, weil die Leute an das Vista nicht drangehen wollten und zum anderen, weil man Vista auf diesen Netbooks nicht einsetzen konnte. Das wäre absolut nicht gegangen. Das war ja auf normalen Rechnern schon extrem langsam. Die Netbooks hätte man damit gar nicht befeuern können. Und Microsoft hat natürlich gesehen, die Leute kaufen sich alle wie wild diese billigen Netbooks. Und damit lernen die Linux kennen. Und das wollte Microsoft natürlich gar nicht. Die wollten nicht, dass die Menschen sich an Linux gewöhnen und sich sagen, jetzt habe ich das hier auf dem Netbook, das läuft eigentlich schön stabil, ich kann damit alles machen. Warum kaufe ich mir überhaupt noch einen Rechner mit Windows? Kann ich doch da auch einen Linux drauf installieren. So, und das wollte Microsoft verhindern. Deswegen war Windows XP deutlich länger im Einsatz, als man das ursprünglich geplant hatte. So, ja, damit haben wir das Thema so mit dem ganzen Werdegang von Windows XP. Es ist dann natürlich irgendwann weniger geworden. Irgendwann kamen dann auch so Netbooks tatsächlich schon mit Windows Vista, war glaube ich gar nicht so. Ich glaube, das war dann eher ein Windows 7, was dann drauf gelandet ist. Das lag aber nur daran, weil die Netbooks entsprechend technisch ausgestatteter waren. Und Microsoft hat immer, das war ja auch noch so ein Problem, dass das Windows XP wollte Microsoft natürlich ganz normal verkaufen. Das ging auch nicht. Dann hätte man die Netbooks nämlich nicht verkaufen können. Denn Windows XP war im Prinzip so teuer wie das ganze Netbook. Das Netbook wäre also doppelt so teuer geworden, nur weil ein Windows drauf lief. Das war Microsoft auch klar. Kann man vergessen. Gehen die Leute nicht ran, nehmen sie wieder die billigen Netbooks mit einem Linux drauf. Also auch da musste Microsoft handeln, weil ihnen sonst die Leute weggelaufen wären. Und deswegen haben die gesagt, okay, wir machen mal Begrenzungen und sagen den verschiedenen Herstellern, ihr dürft unser Windows XP kostenlos haben, beziehungsweise für vielleicht $5, wenn ihr unsere Bestimmungen, unsere Regeln einhaltet. Und das war dann, dass Microsoft zum Beispiel gesagt hat, darf nur auf Notebooks installiert werden, mit einer Bildschirmdiagonale nicht höher als 10 Zoll und eine Festplatte, die nicht größer ist als 10 GB beispielsweise und einem Arbeitsspeicher, der nicht mehr hat als 2 GB. Und so kamen diese ganzen Netbooks alle auf den Markt mit immer derselben relativ schmalen Hardware, weil die Hersteller natürlich auch gesagt haben, Windows-Netbook können wir viel besser verkaufen, weil Windows sind die Leute gewohnt. Und das war auch so, wenn man dann damals die Wahl hatte, ich will ein Netbook haben, auf dem einen läuft Linux, kenne ich noch nicht, komme ich damit klar. Und auf dem anderen läuft ein Windows XP und das habe ich auf meinem großen Rechner auch schon laufen, das kenne ich. Das heißt, hier kann ich das Netbook gleich in Betrieb nehmen, kenne mich aus. Und dann haben sich natürlich viele gesagt, ja, dann nehme ich doch das natürlich mit dem Windows. Damit das aber funktionieren konnte, mussten die Dinger gleich teuer sein. Da konnte Microsoft nicht einfach die Preise von einem normalen Windows XP nehmen, auch nicht von den Herstellern, die es vorinstalliert ausgeliefert haben. Und deswegen hat Microsoft gesagt, okay, wenn das bei euch auf Netbooks läuft, die nur hardware-seitig so schmal ausgestattet sind, dann bedürft ihr unser XP kostenlos. Dann bekommt ihr die Produktschlüssel von uns kostenlos. So lief das damals. Und ich meine, ich hätte noch so in Erinnerung, dass Microsoft damals das so hatte, wenn man ein Windows XP auf dieser Hardware drauf installiert hat, vorinstalliert hat als Hersteller, dann hatte man $5 zahlen müssen. Und wenn noch zudem der Windows Internet Explorer drauf war, und ich glaube, da musste sogar die als Suchmaschine irgendwie von Microsoft die Suchmaschine drauf sein. Die war, damals hieß die, glaube ich, noch nicht Bing. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ist aber, oh, ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe sogar den Schriftzug, so wie das aussah, habe ich noch im Kopf. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ist aber auch egal. Jedenfalls, wenn die Suchmaschine eingestellt war und der Internet Explorer drauf installiert war, weil da gab es ja auch irgendwie rechte Probleme und Ärger. Und da konnte Microsoft das nicht einfach so einrichten im Windows, sondern das musste dann der Hersteller machen. Und dafür, wenn er das gemacht hatte, also wenn die Anwender dann trotzdem wieder ein Windows hatten mit dem Internet Explorer und der Suchmaschine von MSN, war das, glaube ich, ne, Microsoft Network, die Suchmaschine von Microsoft auch noch drauf hatte und so weiter, als Startseite Microsoft, bla bla bla, dann konnte man diese $5 auch noch umgehen, dann haben sie das Betriebssystem, das Windows, komplett kostenlos bekommen. Ich meine, dass ich es so irgendwie noch in Erinnerung habe, nagelt mich nicht genau drauf fest, es kann auch sein, dass meine Erinnerungen mich, was das angeht, jedenfalls täuschen. Ja, so kam das jedenfalls mit Windows XP. Ist also ein Betriebssystem, was ungewöhnlich lang unterstützt wurde mit Updates, was wirklich sehr lange im Einsatz war, obwohl Microsoft es eigentlich gerne weggehabt hätte, weil das aus sicherheitstechnischen Gründen eigentlich keinen guten Ruf hatte. Weil es sehr gut und sehr leicht angreifbar war. Man hat natürlich die Fehler ausgemerzt. Service Pack 1 war, glaube ich, noch nicht ganz so viel drin. Service Pack 2 war dann plötzlich ein Service Pack. Also ein Service Pack ist immer ein Paket aus verschiedenen Updates. Und in das Service Pack 2 hat Microsoft so viele Sicherheitsupdates reingeschmissen, um diese ganzen Löcher und Lücken in Windows zu stopfen, die Sicherheitslöcher, dass ganz schnell es auch hieß, du musst dieses Service Pack installieren. Also auch wenn jemand eine Anwendung oder sowas rausgeschmissen hat für Microsoft Windows, dann war ganz oft zu sehen, es braucht aber mindestens Service Pack 2, damit du das hier überhaupt installieren darfst. Also ganz schnell war es so, dass man eigentlich Service Pack 2 brauchte, damit man mit Windows XP vernünftig, anständig arbeiten konnte in jeder Hinsicht. Und da waren eben Sicherheits-Updates jede Menge mit drin. Service Pack 2 war also sehr wichtig, was Windows XP betraf. Gut. So, wir halten fest, Windows XP sehr flexibel, einheitlich zum ersten Mal, Treiberunterstützung ideal, von den Hardware-Ressourcen her gut brauchbar, war jetzt nicht das schmalste System, Linux war immer noch, konnte man immer noch auf deutlich kleinere PCs, also von der Hardware-Ressource her, kleinere PCs, leistungsschwächere PCs installieren. Da lief dann eher ein Linux besser drauf. Aber ein XP war zumindest nicht mehr ganz so weit weg, wie es dann später die nachfolgenden Windows-Betriebssysteme waren. Man konnte also auf sehr vielen Geräten mit dem Windows XP arbeiten. Es war sehr flächendeckend, sehr weit verbreitet, hatte viele Vorteile, aber eben auch entsprechend viele Nachteile. Und diese Nachteile waren genau eben in dieser ganzen Sicherheitsgeschichte drin. Es war ein sehr unsicheres Betriebssystem. So, und damit müssen wir uns natürlich dann Gedanken machen, wie ist denn das heute, wenn wir heute noch mit dem XP arbeiten wollen? Erstmal, ist XP überhaupt heute noch irgendwo im Einsatz? Ja, ist es. In der Industrie ist es sehr oft noch im Einsatz, dass man es da aber natürlich nicht ans Internet lässt, sondern das steuert dann irgendwelche Systeme, irgendwelche Roboter, irgendwelche Fließ- und Förderbänder und. Irgendwelche Sicherheitssysteme wie irgendwelche Türen, Tore und so weiter und so fort. Wird noch ganz viel von XP aus gesteuert. Es gibt auch, soweit ich weiß, immer noch Geldautomaten mit einem Windows XP drauf im Einsatz und auch viele alte Tankstellen laufen durchaus noch mit diesem alten Betriebssystem. Aber die sind natürlich dann nicht zwingend unbedingt direkt mit dem Netz, mit dem Internet angebunden. Das heißt, das macht man überall dort, wo das Betriebssystem eben für sich laufen kann, einfach nur seine Pflichten erfüllt, aber keine Kommunikation zur Außenwelt hat, sodass es eben auch keine Sicherheitsprobleme geben kann oder sollte. So, also XP ist tatsächlich auch heute noch ich weiß nicht, wie viel das ist. Das wäre zu viel gesagt, wenn ich das jetzt versuchen würde einzuschätzen. Ich weiß nur, es ist auch heute noch, auf verschiedenen Dingen und Geräten tatsächlich im Einsatz. Man hat ja auch das nicht immer alles gleich weggeschmissen, sondern es gibt ja auch viele alte Sachen einfach, die länger eben im Einsatz sind und so läuft eben das XP da auch noch nach wie vor drauf. Wenn ich heute meinen Digitainer, den habe ich glaube ich unter das Bett irgendwo geschoben oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, wenn ich den jetzt hervorzücke und bringe den wieder in Gang, schmeiß den an, das alles mit Satelliten-TV, was da drin war und so, das würde nicht mehr funktionieren, wäre aber auch gar nicht so schlimm, könnte ich nämlich sogar austauschen. Das waren natürlich Steckkarten hinten drin in diesem Digitainer. Aber prinzipiell würde der natürlich immer noch funktionieren mit seinem Windows XP. Auch wenn man es ihm nicht ansieht, dass dann XP drauf ist. Das hat man dann sofort gesehen, wenn auch dieses Ding dann abgestürzt ist, dann hatte man den schönen alten Bluescreen Original von Windows XP. Dann wusste man definitiv dann alles klar, das hier ist ein Windows XP. Gut, so Sascha, und jetzt, um auf deine virtuelle Maschine zu kommen, gibt es bei Blinzeln ja auch die XP-Maschinen. Das heißt, ich kann mit einem fast jedem Blinzeln-Computer, jedenfalls die, wo Virtual Systems auch mit drauf ist, die virtuellen Computer drauf installiert sind, habe ich immer auch einen Windows XP-Computer drauf. Und der arbeitet eigentlich noch ganz schick. So, und du sagst ja, du bist am Überlegen, ob du den Internetzugriff wegnehmen solltest oder nicht. Das ist eine Möglichkeit, dass du sagst, du möchtest mit Windows XP einfach so, wie du ja sagst, aus nostalgischen Gründen noch ein bisschen herumprobieren und arbeiten. Das kannst du natürlich machen. Du kannst damit tatsächlich aber auch noch ins Internet gehen. Du wirst wahrscheinlich ein Problem haben, dass so manche Internetseite nicht mehr so richtig dargestellt wird und funktioniert, wie es eigentlich sein sollte, weil einfach der dortige Browser vielleicht das nicht mehr so darstellen kann. Denn auch die Browser, die interpretieren ja sozusagen die Sprache im Internet, mit dem die Webseiten dargestellt werden. Das ist ja im Prinzip wie eine Programmiersprache, die vom Browser interpretiert wird. Und da hat sich natürlich auch vieles getan. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn du da mit dem Internet Explorer reingehst, wird vieles vielleicht gar nicht mehr funktionieren oder falsch dargestellt werden oder wie auch immer. Das Problem hast du dann einerseits, wenn du damit einfach nur ins Internet gehen willst, und die ganzen Sicherheitsprobleme hast du tatsächlich da drin, aber du musst deswegen keine Angst haben, dass das bei dir dann in das reale Betriebssystem, also du hast ja ein Apple, dass das dann ins macOS rübergeht. Das wird nicht passieren. Schon allein deswegen nicht, weil die Viren und so weiter alle einen Angriff auf das Windows-System haben. Das benutzt du aber ja gar nicht als reales Betriebssystem, sondern du hast ja dann dein macOS, zudem eine ganz andere Prozessorarchitektur. Du emulierst ja jetzt sozusagen den x86er. Ach ja, da muss ich vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen. Windows XP war ein Betriebssystem, was eigentlich fast ausschließlich auf x86er Plattform, also damit ist die Prozessorarchitektur gemeint, Intel x86er, lief. Es gab tatsächlich aber auch, also es lief dann in 32-Bit, es gab aber tatsächlich auch Windows XP in 64-Bit. Das habe ich nämlich ehrlich gesagt gekauft. Leider muss ich sagen, das war keine so gute Idee, denn damit konnte man eigentlich im Prinzip kaum was anfangen. Es gab nicht wirklich viel 64-Bit-Anwendungen in Windows XP, die ich damit laufen lassen konnte. Und das größte, noch größere Problem waren dann natürlich mangelnde Treiberarchitekturen. Denn welcher Anbieter, welcher Hardwareentwickler sollte schon 64-Bit-Treiber für Windows XP anbieten, wenn das ein Betriebssystem war, was da draußen kaum benutzt wurde? Also Windows XP 64-Bit habe ich mir gekauft, war rausgeschmissenes Geld. Hat keiner benutzt. Damals war alles noch 32-Bit. Es kam dann erst so mit Windows Vista zum ersten Mal, dass dann neue Computer gleich mit 64-Bit installiert wurden. Da kam so diese ganze 64-Bit-Architektur herein. Ja, und jetzt hast du, Sascha, im Prinzip ein macOS laufen auf der ARM-Prozessorarchitektur. Ist also komplett gänzlich anders als dein virtueller Computer mit einem Windows XP da drauf. Alles, was du auf deinem XP drauf hast, bleibt auf diesem XP-System. Erstens, weil die emulierten oder durchgereichten Hardware-Ressourcen auf die virtuelle Maschine begrenzt werden. Das heißt, wenn jetzt du den Arbeitsspeicher abknapsen kannst von deinem realen Arbeitsspeicher, dann bekommt er einfach einen Adressbereich zugewiesen, mit dem Windows XP dann arbeiten kann. Die Sachen, die da drin sind, kommen aus diesem Speicherbereich nicht raus in deinen macOS-Speicherbereich rüber. Das ist also wie abgetrennt. Und so funktioniert das natürlich auch mit den Laufwerken. Du hast dann ja eine virtuelle Festplatte, das ist einfach nur eine Image-Datei auf deiner realen Festplatte und dort kommt das Zeugs eben auch nicht heraus. Es bleibt eben auf dieser virtuellen Festplatte innerhalb der Image-Datei drin bestehen. Da musst du dir keine Sorgen machen, dass dir mit dem realen Betriebssystem irgendwas passiert, was du dir mit dem Windows XP als virtuellen Computer einfängst. Die Angst kann ich dir schon mal nehmen, da passiert nichts. Ist bisher noch nie passiert, wird auch, glaube ich, nicht passieren. Da musst du dir keine Sorgen machen. Das Einzige, was angreifbar wäre, wäre die Virtualisierung. Ich glaube, du arbeitest mit VMware, also wenn da jetzt irgendwie ein Loch wäre, was man ausnutzen kann. Das hat aber eigentlich nichts mit dem XP als Betriebssystem auf dem virtuellen Computer zu tun, sondern einfach nur, dass VMware dann irgendwo ein Loch, einen Bug hat oder wie auch immer. Da müsstest du dann dafür sorgen, dass eben VMware regelmäßig aktualisiert wird, dass diese Sicherheitslöcher eben auch mit wieder ausgebaut werden können. So, und dann kannst du nämlich Folgendes tun. Das ist nämlich das, was ich dir auch noch raten will. Also du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, du möchtest dein XP dauerhaft so lassen, wie es ist. Dann solltest du tatsächlich vielleicht überlegen, ob du trotzdem das Internet abnabeln möchtest, damit dein XP sauber bleibt. Darum geht es nur. Falls du dir sagst, XP kann ruhig schmutzig werden, da können ruhig Viren drauflaufen, solange wie das nicht auf mein normales System kommt, ist mir das eigentlich egal. Das habe ich hier auch gemacht. Ich habe ein XP als virtuelle Maschine, als Honeypot benutzt. Insbesondere dann, wenn ich Software entwickelt habe, weil ich einfach wissen wollte, wie funktioniert das Ganze mit diesem Shardcode und so weiter. Und das habe ich dann auch so benutzt, dass ich wirklich das XP habe laufen lassen und wusste, da kommen jetzt Viren. Ich wollte einfach gucken, welche Auswirkungen passieren jetzt auf dem Computer, auf dem virtuellen Computer, wenn ich den mit dem Internet, mit einem unsicheren, ungeschützten Betriebssystem laufen lasse. Was passiert denn hier alles so? Deswegen habe ich das tatsächlich so gemacht. Das ist also auch kein Problem. Du kannst es so schmuddelig lassen. Das Einzige, was passieren wird, dein Betriebssystem wird dann, das ist XP, wird dann zu einem Bot-Betriebssystem werden. Das ist sehr gut und sehr wahrscheinlich möglich. Das heißt, andere greifen drauf zu und bedienen sozusagen von außen deinen XP drinnen. Ist aber auch nicht schlimm. Es kommt nicht raus aus diesem XP. Der kommt auch nicht über das XP hinaus. Bekommt also keinen Zugriff auf deinen Mac-Computer, auf das macOS. Sondern das ist alles nur, was innerhalb von diesem XP funktioniert. Wenn du jetzt zum Beispiel Angst hast, dass die mit diesen, dass sich andere draufschalten auf dein XP, um dann Zugriff auf deine Webcam zu nehmen. Das können die nur dann tun, wenn du eben einen Zugriff auf die Webcam in XP freigegeben hast. Das sind Dinge, die musst du dir überlegen. Also alles, was du in XP verfügbar machst, Mikrofon, Kamera und so weiter, das ist durchaus angreifbar. Wenn XP die Webcam benutzen kann, dann können auch Leute von außerhalb über das Internet auf dein XP draufgreifen, sich im Hintergrund einloggen, merkst du nicht, kommst du nicht hinter und können auch deine Kamera aktivieren und auch dein Mikrofon. Können dich darüber dann tatsächlich ausspionieren. Das kannst du aber ganz einfach wegschalten, indem du sagst, nö, Mikrofon braucht hier mein XP, meine XP-Maschine nicht, kriegt es nicht und Zugriff auf eine Webcam bekommt es eben auch nicht. Das kannst du ja alles fein säuberlich steuern, welche Hardware-Komponenten benutzbar werden sollen innerhalb deiner XP-Umgebung und welche nicht. Und was nicht da ist, kann auch nicht benutzt werden. Also für XP sieht das dann so aus, als hättest du keine Webcam. Die musst du ja extra durchreichen in das XP-System rein. Die wird dann auch üblicherweise vom Wirt abgenabelt. Das heißt, wenn du jetzt eine Webcam hast, dann wird die unter macOS weggenommen und dem XP durchgereicht. Und dann kann XP was damit anfangen, dann hast du sie im macOS normalerweise nicht mehr verfügbar. Erst wieder, wenn du sozusagen das XP schließt, beendest, dann wird die Webcam auch wieder übertragen, dann ist sie auch in macOS wieder zugreifbar. So ist es normalerweise, so kenne ich das jedenfalls. Und somit wäre das ein Tipp an dich, dass du solche Sachen, womit du ausspionierbar bist, dass du die nicht in XP aktivierst, nicht durchreichst. Keine Webcam, kein Mikrofon und alles andere, was vielleicht noch so in Frage kommt, was an Sensorik da wäre, um dich eben direkt auszuspionieren. Und dann könntest du sogar ein XP laufen lassen mit dem Bewusstsein, hier könnte es gut sein, dass Leute mein Betriebssystem hier ausspionieren. Das XP macht aber nichts, habe ich ja nichts drauf, sind weder meine Kontakte noch meine Internetzugänge oder irgendetwas. Es ist ja alles da nicht drin. Es ist einfach nur ein sauber installiertes XP. Und wenn da jemand mit rumfummeln will, soll er doch machen. Das kannst du tun. Muss bloß eben darauf achten, dass kein Zugriff zur Sensorik deines Rechners besteht. Gut, so, und dann hast du die andere Möglichkeit, dass du sagst, eigentlich brauche ich Internet gar nicht auf dem Ding. Dann ist das, was du ursprünglich vorhattest, natürlich eine gute Idee. Nimm ihm einfach das Internet weg, sodass das XP eben sagt, okay, ich habe weder WLAN noch LAN, ich kann hier gar nicht ins Internet reinkommen und dann ist Ruhe, dann ist Schicht im Schacht. Das ist die nächste Möglichkeit. Und dann hast du noch eine weitere Möglichkeit. Du kannst XP völlig normal benutzen, mit Internetzugriff, mit allem Pipapo. Und wenn du fertig bist mit dem, was immer du da machen möchtest mit dem XP, dann kannst du ja auch sagen, bitte stelle mir diese XP, diesen virtuellen Computer in dem Zustand wieder her, den ich hatte, als ich ihn gestartet hatte. Manchmal, ich weiß nicht, ob das bei VMware ist, kannst du sogar bestimmen, dass er das automatisiert macht. Das ist nicht ganz so einfach, aber das geht auch, dass man also sagt, wenn ich mein Windows XP hier beende, dann geh einfach bitte an den Anfang zurück, als ich es gestartet hatte. Alles, was ich hier in dieser Sitzung gemacht habe, möchte ich nicht, dass du das abspeicherst. Das geht auch. Du kannst dir auch eigene Punkte setzen, dass du sagst, okay, ich möchte den Zustand, der jetzt da ist, den möchte ich mir als Punkt abspeichern und kannst zwischen diesen Punkten hin und her springen. Du hast mit der Möglichkeit, virtuelle Computer zu benutzen, viel mehr Funktionalität, viel mehr Möglichkeiten, mit diesem Betriebssystem zu arbeiten, als wenn du es real benutzt, auf einem realen Computer. Du kannst diesen virtuellen Computer nehmen und jeden beliebigen Zustand als Punkt setzen und zu jedem Punkt hin und her springen. Das dauert auch nicht lang. Also du kannst wirklich springen zwischen diesen Punkten und bist dann in dem jeweiligen Zustand, als du diesen Punkt gesetzt hast bei dem Betriebssystem. Genauso kannst du eben auch sagen, ich möchte das Windows XP beenden und bitte alles, was ich hier jetzt in dieser Sitzung gemacht habe, als ich Windows XP eben gestartet hatte, alles vergessen, will ich alles nicht mehr. Und dann ist alles das, was natürlich auch an Virenkrempel und so weiter herein hätte kommen können innerhalb dieser Sitzung, egal ob du dir dessen bewusst bist oder ob du bemerkt hast, dass jetzt irgendwas passiert ist, ob du angegriffen wurdest oder nicht, spielt alles überhaupt keine Rolle. Du sagst einfach, diese Sitzung hat es einfach überhaupt nicht gegeben. Und dann bist du wieder in einem sauberen XP beim nächsten Start. Das ist auch eine Möglichkeit, die du mit virtuellen Computern hast. Und somit kannst du dir eigentlich schon die Frage selbst beantworten, kann ich ein XP heute als virtuellen Computer noch benutzen? Ja, kannst du, wenn du bestimmte Dinge einfach weißt und berücksichtigst. Nochmal die Punkte. Möglichkeit 1 ist, du lässt das Ding im Internet, es wird dir nichts passieren, du musst dir nur darüber bewusst sein, dein XP ist angreifbar, von außen können Menschen zugreifen per Remote, da merkst du auch nichts davon. Deswegen, wenn du das so machen möchtest, alles an Sensorik wegnehmen, keine Webcam, kein Mikrofon, dass du nicht ausspionierbar über die Hardware dann bist. Angesprochen über das angegriffene XP. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Webcam und so weiter willst du alles mitbenutzen. Mikrofon auch, weil du irgendwie Software benutzen möchtest, die das eben gebrauchen kann. Dann das XP, wenn du es dann nicht immer in den Ursprungszustand wiederherstellen möchtest, dem dann wirklich das Internet wegnehmen. Also kein LAN, kein WLAN, kein gar nichts. Es kann einfach gar nicht erst ins Internet hineinkommen. Dann kannst du es dauerhaft benutzen, kannst alle Hardware-Komponenten benutzen. Es passiert ja nichts. Es kann von außen keiner zugreifen. Alles in Ordnung. Und dritte Möglichkeit, du benutzt das XP ganz normal, musst dir um nichts den Kopf machen. Kann sein, dass du angegriffen wirst im Hintergrund. Scheiß was drauf, interessiert dich in dem Moment nicht. Und wenn du fertig bist, sagst du beim Beenden von Windows XP, vergiss die Sitzung, die ich hier hatte und gib mir bitte nächstes Mal wieder ein sauberes XP, mit dem ich erneut wieder starten kann. Das ist die dritte Variante. Es gibt zudem noch, das sind meist so Skripte, Batch-Dateien und so weiter, die du durchführen kannst, musst du im Internet mal suchen, die ungenutzte Ports und so weiter wenigstens dicht macht. Denn das war auch ein Problem bei Microsoft Windows XP, dass alles Mögliche an Ports, also an Leitungen, an Toren innerhalb von dem Betriebssystem, die einfach geöffnet waren, damit von außen Zugriffe möglich waren, damit es da keine Schwierigkeiten gab. Das heißt, damals hat man noch mehr Rücksicht darauf genommen, dass Windows XP ein Betriebssystem war, was möglichst wenig Schwierigkeiten dem Anwender bereitet hatte, auch aus sicherheitstechnischen Gründen. Das heißt, da waren auch viele Ports und so weiter geöffnet, die gar nicht benutzt wurden. Das hat man später gemacht, hat man das nie wieder so gemacht. Ports, die man nicht braucht, dass man die dann dicht macht, dass man die einfach abschaltet, dass da gar nichts reinkommen kann. Dafür gibt es von Windows XP-Seite her Skripte, die man laufen lassen kann. Die machen nichts anderes als die ganzen Ports dicht, die man üblicherweise nicht braucht. Und die paar Ports, die man für E-Mail-Verkehr und für den Browser vielleicht braucht, kennst du vielleicht auch, Port 80, 25 und so weiter, dass die einfach geöffnet bleiben. Aber alles, was nicht standardseitig üblicherweise gebraucht wird, wird dann über diese Skripte eben dicht gemacht. Das gibt es dann auch noch die Möglichkeit. Da kannst du dir noch ein bisschen helfen damit. Gut, und damit haben wir eigentlich erstmal soweit alles zusammengetragen, was mir zu Windows XP so grob im Ganzen einfällt. Und ich habe für dich, Sascha, noch mit künstlicher Intelligenz nochmal einen Text sozusagen fertig gemacht mit Arana über Windows XP. Und das habe ich dann so gemacht, dass mir das als Sprachausgabe gegeben wird. Das baue ich hier nochmal eben ein. Dann haben wir nochmal so eine schöne Zusammenfassung dessen, was ich euch vielleicht jetzt auch im Großen und Ganzen schon erzählt habe. Einfach nochmal, dass man das als Zusammenfassung vielleicht hat. So ein kleiner Rückblick einfach auf Windows XP. Und danach melde ich mich nochmal und verabschiede mich von euch. Also einfach jetzt nochmal zuhören, was uns die KI, die künstliche Intelligenz über Windows XP zu erzählen weiß.
Windows XP, von Microsoft entwickelt, ist ein bedeutendes Betriebssystem, das im Oktober 2001 auf den Markt kam. Es folgte auf Windows 2000 und Windows ME und wurde schnell zu einem der erfolgreichsten und am weitesten verbreiteten Betriebssysteme. Windows XP führte eine Reihe von Verbesserungen ein, darunter eine benutzerfreundlichere Oberfläche, verbesserte Systemstabilität und Leistungsfähigkeit sowie erweiterte Multimedia-Funktionen. Historie: Windows XP war das erste Betriebssystem von Microsoft, das für den Consumer- und den Businessmarkt eine einheitliche Codebasis verwendete. Dies trug erheblich zu seiner Stabilität und Leistung bei. Die Versionen Home Edition und Professional waren die Hauptvarianten, wobei die Professional Edition zusätzliche Funktionen für Geschäftsanwender bot. Im Laufe der Jahre veröffentlichte Microsoft mehrere Service Packs, die Sicherheitsupdates und neue Funktionen beinhalteten. Service Pack 2, veröffentlicht im Jahr 2004, war besonders bedeutend, da es umfangreiche Sicherheitsverbesserungen einführte. Vorteile: Benutzerfreundlichkeit. Die neue Benutzeroberfläche war intuitiver und einfacher zu bedienen als die Vorgängerversionen. Stabilität und Leistung. Dank der NT-Technologie bot Windows XP eine höhere Stabilität und bessere Leistung. Kompatibilität. Es unterstützte eine breite Palette von Software und Hardware, was es für viele Benutzer attraktiv machte. Multimedia-Funktionen. Verbesserte Unterstützung für digitale Medien machte es zu einer guten Wahl für Multimedia-Anwendungen. Nachteile: Sicherheitsprobleme. Trotz Verbesserungen war Windows XP anfällig für Sicherheitsbedrohungen, insbesondere in den frühen Jahren. Veraltete Technologie. Mit der Zeit wurde die Technologie von Windows XP veraltet, insbesondere im Vergleich zu neueren Betriebssystemen. Eingeschränkte Unterstützung für moderne Hardware, neue Hardware- und Softwaretechnologien wurden nicht mehr vollständig unterstützt. Sicherheitsbedenken: Windows XP war bekannt für seine Sicherheitslücken, die oft von Viren und Malware ausgenutzt wurden. Obwohl Microsoft regelmäßig Sicherheitsupdates bereitstellte, blieben viele Systeme anfällig. Die Einführung von Service Pack 2 war ein bedeutender Schritt zur Verbesserung der Sicherheit, aber die grundlegende Architektur des Systems war nicht auf moderne Bedrohungen ausgelegt. Verlängerter Support durch Netbooks. Mit der Einführung von Netbooks, kleinen und kostengünstigen Laptops, erlebte Windows XP eine Renaissance. Aufgrund der geringen Systemanforderungen war XP ideal für diese Geräte geeignet. Dies führte dazu, dass Microsoft den Support für Windows XP verlängerte, um die Nachfrage der Netbook-Nutzer zu bedienen. Einsatz heute. Heute wird Windows XP nur noch selten verwendet, hauptsächlich in speziellen Umgebungen wie alten Industriemaschinen oder bestimmten Geldautomaten, wo die Kosten und der Aufwand für ein Upgrade hoch sind. Für den allgemeinen Verbrauchermarkt wird es nicht mehr empfohlen, da es keine Sicherheitsupdates mehr erhält. Verkaufspreise und Aktivierung. Zum Zeitpunkt seiner Blütezeit war Windows XP zu einem Preis von etwa 100 bis 300 Euro erhältlich, abhängig von der Edition. Die Aktivierung von Windows XP war erforderlich, um Raubkopien zu verhindern. Dies geschah über das Internet oder telefonisch und war ein relativ einfacher Prozess. Heute sind legitime Kopien von Windows XP schwer zu finden und der Verkaufspreis kann je nach Sammlerwert variieren.
So, und ich hoffe, wir haben hier eine recht ausgiebige Irgendwas-Episode gemacht über Windows XP. Ich hoffe, Sascha, dass du damit zufrieden bist. Wenn noch irgendwas ist, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte zu beleuchten oder wenn noch Fragen sind und so weiter, dann fragt einfach. Tatsächlich war Windows XP natürlich ein Betriebssystem, mit dem ich komplett die volle Zeit gearbeitet habe. Von dem Jahr im Prinzip, als es auf den Markt kam, könnt ihr euch vorstellen, wenn man im Rechenzentrum tätig ist und es gibt ein neues Betriebssystem, dann wird das sofort eingekauft. Da ist jetzt nicht viel Zeit, die man abwartet, sondern ich würde sagen, Deutschland Start und wir hatten das Ding natürlich im Rechenzentrum. Ich sage ja, wir haben dann staunend hinter dem Kollegen, der das dann zum ersten Mal installiert hat, auf dem Rechner gestanden und uns das Ganze mal neugierig angeschaut. Hat nicht lang gedauert, dann hatten wir das natürlich auch im Einsatz auf den Arbeitsrechnern drauf. Und dann wiederum auch nicht lange gedauert, dass man es privat zu Hause auf den Rechnern eben auch genutzt hat. Ja, und das bis zum bitteren Ende, bis man wirklich sagen musste, es gibt jetzt wirklich auch überhaupt keine Updates mehr, weder funktionale noch Sicherheitsupdates. Selbst darüber hinaus habe ich noch lange Zeit mit Windows XP immer gearbeitet. Heute arbeite ich natürlich nicht mehr mit dem Ding, weil ich es nicht mehr brauche. Das Einzige, was ich tue, ist, wenn ich euch Rechner bei Blinzeln einrichte mit virtuellen Computern, dann mache ich natürlich auch mal eben einen Check. Habe ich das auch sauber gemacht, auch mit Windows XP und so weiter. Startet das hier alles, startet der NVDA Screenreader vernünftig, könnt ihr damit arbeiten. Das heißt, mehr als eben einmal XP starten, gucken, funktioniert alles, dann wieder beenden. Ganz viel mehr mache ich da heute gar nicht mehr damit. Das könnt ihr dann tun auf Blinzeln Computern, auf Vollsystemen. V3 Vollsystemen ist ein virtueller Windows XP Computer Standard. Der ist immer dabei, der ist immer drauf und ihr könnt damit arbeiten und tun und lassen, was immer ihr möchtet. Müsst euch um nichts kümmern, einfach einschalten, der startet, ihr könnt arbeiten, beenden, wird wieder abgeschaltet und das Ganze mit dieser Virtualisierung und so weiter, da habt ihr überhaupt nichts mit zu tun, sondern für euch ist es einfach nur, ich starte mal eben XP und ich beende XP. Und wenn ihr es beendet, seid ihr automatisch wieder zurück in eurem normal installierten Betriebssystem, wird heute wahrscheinlich dann Windows 11 sein oder für diejenigen, die sich von Windows 10 noch nicht so recht trennen können, für die ist es dann eben ein Windows 10. Gut, und somit sind wir am Ende angelangt unserer Microsoft Windows XP Episode. Und nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr ein Thema habt, das euch gerade interessiert, für das ihr euch begeistern könnt oder wo ihr euch einfach mal neugierig fragt, na, was könnte der Cord denn dazu erzählen? Dann probiert es halt aus, schmeißt mir das Thema vor die Füße und ich greife das sehr gerne auf und mache dann hier eine Episode daraus. Das war's für Windows XP und ich wünsche euch viel Spaß mit den Systemen, mit denen ihr heute aktuell arbeitet. Wahrscheinlich wird es eher selten XP sein. Nichtsdestotrotz war es ein gutes und wichtiges und weit verbreitetes und sehr lang genutztes Betriebssystem, das viele neue Möglichkeiten bereitstellte und ein wichtiger Schritt in die Richtung war zu den Betriebssystemen, die wir auch heute noch aktuell benutzen. Viel Spaß und ihr könnt mich im Prinzip über alle möglichen Betriebssysteme auch anderer Computer fragen. Ich bin Betriebssystemsammler immer gewesen. Ich habe hier ein eigenes kleines Computermuseum auch mit unterschiedlichsten Betriebssystemen. Habe ich immer ganz viel herumprobiert und ausprobiert. Natürlich kann ich die heute größtenteils alle gar nicht mehr bedienen, weil sie nicht barrierefrei sind und ich mittlerweile erblindet das Zeugs nicht mehr benutzen kann. Aber ich hoffe, es reicht an Erinnerung, was ich so habe, an die verschiedensten Betriebssysteme. Ich würde mal sagen, dass ich wirklich ganz, 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 ganz viele unterschiedlichste Betriebssysteme und ich meine hier nicht unterschiedliche Linux-Derivate, sondern wirklich grundlegend komplett unterschiedliche Betriebssysteme und auch Hardware-Architekturen und so weiter immer hatte. Das hat mich immer interessiert, das war ein Steckenpferd von mir. Und deswegen, wenn euch irgendetwas anderes interessiert, andere Computer, irgendwelche exotischen Hardware-Software-Dinge, immer her damit. Ich kann mir da gerne Gedanken dazu machen. Und mich freut es natürlich auch, wenn ich einfach mal wieder so ein bisschen in Erinnerung schwelgen kann und mich an die alten Sachen erinnern darf. Und wenn ich das für euch im Auftrag tun kann, umso besser. Euch hat es hoffentlich nicht gelangweilt und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen. Tschüss, euer König Kurt.
Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzeln.org. Oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzeln.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.